Herzlich willkommen zur Episode 11 der Fundamente-Reihe. Wir sind mit dem Thema Handauflegung beschäftigt. Das sagt uns Hebräer 6, Verse 1 bis 3. Das Pärchen, Lehre von den Taufen, Handauflegung. In der Episode 10 haben wir uns die alttestamentliche Reflexion dazu gegeben und angeschaut. Jetzt geht es ins Neue Testament. Wir haben damit geendet, dass wir gesagt haben, dass im Alten Testament, im Volk der Juden, die Handauflegung sehr präsent war. Aber Hebräer 6, Vers 2 rückt die Handauflegung offenbar wieder in den Fokus, da es wohl irgendwie den Christen entglitten war, nicht mehr so greifbar war. Und die Frage ist, welche Funktion hat eigentlich Handauflegung im Neuen Testament? Es ist ja sehr überraschend, dass Handauflegung ein Bestandteil der christlichen Fundamente ist, auf denen der junge Christ aufbaut. Er sollte darüber Bescheid wissen und es sollte zu seiner Erfahrung gehören, dass er Hände auflegt und Hände aufgelegt bekommt. Was bedeutet das aber alles? Dem wollen wir uns jetzt in dieser Episode widmen. Also, welche Funktion hat Handauflegung im Neuen Testament? Wenn man das Neue Testament liest, fällt einem direkt natürlich das Thema Heilung ins Auge. Jesus heilt durch Handauflegung. Markus 6, Vers 5, er ist in seiner Heimatstadt und da heißt es, er konnte dort auch keine Wunder tun, nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Wir wären natürlich schon super dankbar, wenn das doch bei uns viel mehr passieren würde, oder? Jesus hat natürlich auf unterschiedliche Art Kranke geheilt. Er hat nicht immer den Leuten die Hände aufgelegt, aber er hat es eben oft getan. Lukas 4, Vers 40 lesen wir zum Beispiel. Und als die Sonne untergegangen war, brachten alle ihre Kranken mit mancherlei Leiden zu ihm. Und er legte einem jeden die Hände auf und machte sie gesund. Jesus heilt manchmal einfach auch dadurch, dass er ein Wort spricht. Zum Beispiel bei diesem Hauptmann, der einen Knecht hat, der krank geworden ist und er bittet Jesus, dass er eingreift, dass Jesus eingreift. Und Jesus selbst wundert sich über die Antwort von dem Hauptmann. Herr, sagte daraufhin der Hauptmann, Matthäus 8, Vers 8 und folgende, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst, doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Hierauf wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte, du kannst nach Hause gehen, was du geglaubt hast, soll geschehen. Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Die Apostel haben auch mit Handauflegung geheilt und erlebt, wie Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschahen. Interessant finde ich es übrigens an dieser Stelle, dass es nicht heißt, durch die Hände aller Christen geschahen große Zeichen und Wunder in dieser Urgemeinde in Jerusalem, sondern durch die Hände der Apostel. Darüber muss man mal nachdenken. Okay, Apostelgeschichte 5, Vers 12. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Wow. In Markus 16, Vers 18 wird Christen versprochen, die sich in die missionarische Sendung von Jesus stellen lassen, dass auch sie Hände auflegen können. Jesus sagt ja, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wir sind in der Missio Dei, in der Sendung Gottes. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und Christen, die auf diesen Auftrag reagieren und sich in diesen Auftrag stellen lassen, erleben in diesem missionarischen Kontext die Zusage von dem, was in Markus 16, 18 steht. Da heißt es, Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Wir finden also vielerlei Beispiele, wie durch Handauflegung Heilungen und Zeichen und Wunder passieren. Jesus legt aber nicht nur Kranken die Hände auf, sondern auch Kindern. In Matthäus 19, 14 bis 15 steht, Jesus aber sprach, lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht zu mir kommen. Denn solchen gehört das Reich Gottes. Und dann kommen die Kinder zu ihm, das heißt, und er legte ihnen die Hände auf und ging von dort weg. Jesus wendet sich den Kindern zu, er legt ihnen die Hände auf und denkt dran, was ich über Handauflegung im Alten Testament schon in der Episode 10 herausgearbeitet habe, was für eine Zuwendung, die da den Kindern geschenkt wird. Und dann natürlich das, was auch sehr offensichtlich ist, wenn man intensiver mit dem Neuen Testament lebt, durch Handauflegung wird der Heilige Geist vermittelt. In Apostelgeschichte 8, Abvers 14 wird uns berichtet, oder auch schon in Versen davor, wie das Evangelium zu den Samaritanern kommt. Samaria, das war natürlich nicht so die ganz beliebte Truppe bei den Juden. Aus geschichtlichen Gründen war das so. Und dass das Evangelium zu den Samaritern kommt, das gefiel nicht allen so. Und so kommt das Evangelium eben zu den Samaritanern. Und die Apostel entsenden Petrus und Johannes, damit sie da genau mal hingucken und schauen, was passiert. Und es heißt, ab Vers 14, Apostelgeschichte 8, als die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Samaritaner Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen. In der betreffenden Stadt angekommen, beteten die beiden für sie und baten Gott, ihnen den Heiligen Geist zu geben. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch auf keinen einzigen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Nach dem Gebet legte Petrus und Johannes ihnen die Hände auf und jetzt bekamen auch sie den Heiligen Geist. Petrus, Johannes, sie werden gebraucht. Durch Handauflegung vermitteln sie anderen neuen Christen, dass sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Die Rolle vom Heiligen Geist unter dem Stichwort Taufe in den Heiligen Geist haben wir ja in der Episode 9 bereits besprochen. Sehr, sehr wichtiges Thema. Paulus selbst erlebt genau auf gleiche Art, dass er mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Paulus war ja ein großer Verfolger der jungen Kirche und auf seinem Weg nach Damaskus, wo er eigentlich Christen festsetzen und ihnen das Leben schwer machen wollte, einige sind ja auch exekutiert worden wegen Paulus, gesteinigt worden, auf diesem Weg begegnet ihm Gott, er wird blind, kommt nach Damaskus und Gott gibt einem Christen in Damaskus, dem Hananias, den Auftrag, zum Paulus zu gehen. Der war natürlich nicht so super begeistert, weil die wussten von Paulus, hat aber dann doch im Gehorsam den Weg genommen. Und dann blenden wir uns jetzt ein in die Szene. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus, lesen wir in Apostel 9, Abvers 17. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder. Ne? Saul ist übrigens der jüdische Name und der römische Name von Paulus ist eben Paulus und das ist der gleiche Name. Paulus hieß auch schon vor seiner Bekehrung Saulus und auch gleichzeitig Paulus, das nur nebenbei. Und er sagte, Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Hananias kommt und legt ihm die Hände auf. Er handelt im Auftrag Gottes. Der Herr selbst, Jesus, ne, der dir erschienen ist, hat mich geschickt. Und dann sagt er ihm, was Gott von ihm möchte oder für ihn möchte. Das Wort Gottes wird ihm verkündigt. Du sollst wieder sehen können und du sollst mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und dann legt er ihm die Hände auf, offensichtlich ist nicht weiter berichtet, aber so ist es ja eingeleitet. Und dann kann er wieder sehen und Saulus steht auf und als nächstes lässt er sich direkt taufen. Wir haben ja über die Rolle der Wassertaufe bereits in Episode 8 gesprochen. Klasse, hier sehen wir die Praxis dazu. Und dann ist er geistlich richtig bewegt, ihr müsst euch vorstellen, erfüllt mit dem Heiligen Geist, hat sich taufen lassen, ein großer Tag. Und dann heißt es, und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Das Leibliche und das Geistliche, es gehört alles zusammen. Gott hat das so designt. Er ist der Schöpfer der ganzen Welt. Auch das nur nebenbei. Also, Paulus macht diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist durch das Auflegen der Hände von Hananias. Er selber geht dann auf Missionsreise, kommt nach Ephesus, trifft dort etwa 12 Männer, sagt uns Apostelgeschichte 19, Abvers 2, und dann erlebt er sehr Ähnliches. Er kommt dahin, er trifft diese Christen in Ephesus und fragt sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Wie, das ist kein Selbstläufer? Doch natürlich, in Epheser 1, Vers 13 sagt ja der Apostel später in einem Brief, ihr habt den Heiligen Geist empfangen als Angeld, ihr seid versiegelt worden mit ihm. Aber hier ist noch was anderes gemeint. Nicht hat der Heilige Geist dich, sondern hast du den Heiligen Geist, sondern hat der Heilige Geist dich, hat er dich erfüllt? Die Frage aus Episode 9. Den Heiligen Geist empfangen, entgegneten sie. Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Was für eine Taufe ist denn an euch vollzogen worden, wollte Paulus wissen. Also Taufe und Geistempfang, das hängt irgendwie wohl eng zusammen, weil Paulus fragt jetzt nach der Taufe. Auch spannend, oder? Die Taufe des Johannes, erwiderten sie. Da sagte Paulus, Johannes rief das israelitische Volk zur Umkehr auf und taufte sie, die seinem Aufruf folgten. Aber er verband damit die Aufforderung, an den zu glauben, der nach ihm kommen würde, nämlich Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Spannend, die Taufe war nicht die christliche Taufe in dem Sinn und dann haben die überhaupt keinen Glamour zu sagen, komm, dann lassen wir uns gleich nochmal richtig taufen, damit das alles seine Ordnung hat. Ja, auch ein interessanter Punkt. Ich lasse es mal. Und als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab. Interessant, wie das zusammenhängt. Paulus legt ihnen die Hände auf und während er quasi diese Geste gemacht hat, dann erst kommt der Heilige Geist auf sie herab. Und woran hört er und sieht er, dass der Heilige Geist nun diese 12 Männer erfüllt? Sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen, haben prophetisch geredet. Es waren etwa 12 Männer, die zu dieser Gruppe gehörte. Und hier sehen wir den engen Zusammenhang, darauf fokussiere ich mal einen Moment, der Text bietet ja noch mehr, wie ich schon angedeutet habe, aber ich fokussiere jetzt mal auf den Zusammenhang von Taufe und Geistempfang. Denn das ist ja für uns interessant, wenn wir die Parallele in Hebräer 6, Vers 2 anschauen. Das Pärchen heißt nämlich, Lehre von den Taufen, Handauflegung. Und hier Taufe, halt mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, durch Handauflegung wird das freigesetzt. Und so kommen viele Ausleger zu der These, dass mit der Handauflegung als Fundament des Glaubens im Hebräertext die Vermittlung und der Empfang des Heiligen Geistes ganz primär gemeint ist. Das würde auch passen, wenn wir jetzt zu dem, was wir jetzt gerade in Apostelgeschichte 19 gelesen haben, was in Apostelgeschichte 2,38 steht, dieses Grundmuster zum Glauben zu kommen. Wir finden natürlich auch etliche Stellen und Hinweise, die uns zeigen, dass Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, ohne dass ihnen jemand die Hände auflegt. So, Handauflegung als Vermittlung, als Kontaktpunkt, den der Heilige Geist benutzt, um den Menschen zu erfüllen, den Christen zu erfüllen. Nicht in einem magischen Verständnis, sondern in so einer Gehorsamsdynamik. Deswegen im engen Zusammenhang, wenn wir Leute taufen, Hände auflegen und dann erwarten, dass sie der Heilige Geist erfüllt. So ist hier die Idee uns vermittelt. Und wenn der Heilige Geist kommt, dann bringt er auch seine Gaben mit. Und das ist eine nächste Sache in der Handauflegung. Charismen werden vermittelt. Von Timotheus wird uns berichtet, dass er durch Handauflegung Gaben des Heiligen Geistes bekommen hat. 1. Timotheus 4, Vers 14. Paulus schreibt, lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir durch Gottes Gnade geschenkt worden ist. Du hast sie ja aufgrund eines prophetischen Wortes und unter Handauflegung der Ältestenschaft bekommen. Hier ist es spannend zu sehen, dass Gott die Ältestenschaft gebraucht. Aber nicht als ein selbstständiger Mechanismus. Der Geist Gottes hatte ja prophetisch gesprochen, angekündigt, da soll was kommen. Daraufhin hat die Gemeindeleitung gehandelt, die Hände aufgelegt. Ob sie gebetet hat, steht auch hier nicht. Bei den Samaritanern steht, dass Petrus und Johannes, nachdem sie gebetet hatten, Apostelgeschichte 8, erst dann die Hände auflegten und sie dann mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Zu Timotheus gibt es noch einen weiteren Bericht. Wieder geht es um eine Gabe, da steht im Grundtext immer Charisma, Gnadengabe, Geistesgabe, sagen wir dazu, die durch Handauflegung vermittelt wird. Diesmal ist es durch Paulus, nicht durch die Ältesten. 2. Timotheus 1, Vers 6. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Durch Handauflegung werden Gaben vermittelt, die Gott einem Menschen schenken möchte. Gott teilt ja seine Gaben aus, wie er will, nicht wie wir es wollen. Wir sollen aber gleichzeitig, 1. Korinther 14, uns nach diesen Gaben ausstrecken. Da steht im Grundtext, eifert nach den Gaben. Man könnte auch übersetzen, seid siedend, wie so Wasser, das kocht, das siedet. Seid richtig engagiert dabei, Gaben des Heiligen Geistes zu bekommen. Und das Ziel dieser Gaben, die Gemeinde aufzubauen. Geistlicher Gemeindebau geht nur mit den Gaben des Heiligen Geistes. Und dann beruft Gott Menschen in Leitungsfunktionen und auch da bekommt wieder der Heilige Geist eine wichtige Rolle und das Handauflegen spielt auch wieder eine kritische Funktion. Die Urgemeinde hat ein großes Problem. Ihr Sozialdienst ist ins Schlingern geraten. Die Witwen werden nicht mehr gut versorgt. Und so machen sich die Apostel und die Ältesten auf und suchen Mitarbeiter, die als Diakone, als Diener, Diakonos durch den Staub gehen, die als Diener mithelfen. Konkret werden 7 Männer gesucht, wahrscheinlich eine körperlich recht anstrengende Arbeit, all die Witwen und die Bedürftigen zu versorgen. Und dann werden einige Kriterien in der Apostelgeschichte aufgezählt. Was müssen denn diese körperlich arbeitenden Diakone denn für eine Voraussetzung haben? Und dann heißt es, sie sollen einen guten Ruf haben, sie sollen voll Heiligen Geistes sein und weise Personen. Wow, das ist eine Kriterienliste für eine praktische Mitarbeitsaufgabe in der Kirche? Krass, oder? Und dann findet man diese 7 Männer und setzt sie ein vor der ganzen Gemeinde. Und Apostelgeschichte 6, Vers 6 heißt es, man ließ sie vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Und so werden die dann eingesetzt und offiziell in diese Rolle gebracht. Die ganze Missionsarbeit der Kirche, die hat auch direkt so einen Zusammenhang. Antiochia, das war ja das erste große internationale Missionszentrum der Kirche sozusagen. Und von ihm wird uns in Apostelgeschichte 13 berichtet. Die Leiter der Kirche sind schon einige Tage zusammen oder eine längere Zeit. Sie beten, sie fasten und sind sensibel und offen für das Reden Gottes. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 13, Vers 3, eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. So werden die ersten großen Missionare, Barnabas, Sohn des Trostes, und Saulus oder Paulus, sein internationaler Name, in den Missionsdienst geschickt. Und die ganze Mission der Kirche beginnt sich zu erfüllen, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, Jerusalem, Samaria, Judäa und bis an die Enden der Erde. Und hier beginnt das Realität zu werden. Hörendes Beten und handelnde Christen. Das ist eine wunderbare Mischung. Die Handauflegung ist nun dazwischen, im Sinne von Bestätigung, Einsetzung, Sendung, Bevollmächtigung, Autorisierung, wir denken an Mose und Josua aus der Episode 10. Einsetzung in eine Aufgabe, da muss ich jetzt nochmal eine Stelle aufgreifen, die zuweilen sehr falsch verstanden wird. Die steht in 1. Timotheus 5, Vers 22. Da heißt es, die Hände lege niemanden schnell auf. Und habe nicht teil an fremden Sünden, bewahre dich selbst rein. Und das wirft die Frage auf, hey, ist es nicht gefährlich, jemanden die Hände aufzulegen? Was könnte die Gefahr sein? Von fremden Sünden befallen werden, Anteil zu haben an fremden Sünden? Manche haben genau diese Sorge. Das liegt an einem Missverständnis dieses Textes. Und die Bibel wird ja durch Bibel ausgelegt und die Grundlinien ist ja wichtig, dass man sie versteht, die biblischen Grundlinien, dass sie einen wie einen Kompass auch durch so eine Passage leiten. Und deshalb gehen wir mal kurz zu Apostelgeschichte 28, Vers 8, um eine Situation bei Paulus zu bedenken, die uns Licht auf 1. Timotheus 5 wirft. Folgender Kontext. Paulus ist auf dem Weg nach Rom. Er soll vor dem Kaiser Rechenschaft ablegen, wobei sein Weg dahin war über Gefangenschaft, war kein witziger Weg, aber am Ende bringt es ihn vor den Kaiser. Er hat sich auf den Kaiser auch berufen. Als römischer Bürger hatte er das Recht dazu. Als Gefangener wird er nun übers Meer gebracht und das Schiff kommt in große Nöte, erleidet schließlich Schiffbruch und landet auf der Insel Malta. Alles nachzulesen in der Apostelgeschichte. Und dann landen sie, er wird von der Schlange gebissen, die Leute in Malta denken, er ist ein Mörder, dann passiert aber nichts durch diesen Schlangenbiss der giftigen Schlange, dann denken sie, er ist ein Gott. Vertrauen wächst, ein Regierungsbeamter, ein hoher Regierungsbeamter lädt Paulus dann zu sich ein und dessen Vater ist krank. Und genau in diese Szene blenden wir jetzt ein. In der Nähe jener Stelle, an der wir gestrandet waren, befand sich ein Gut mit ausgedehnten Ländereien, das dem obersten Regierungsbeamten der Insel gehörte, einem Mann namens Publius. Dieser nahm uns freundlich bei sich auf und wir waren für 3 Tage seine Gäste. Der Vater des Publius hatte damals gerade die Ruhr und lag mit hohem Fieber im Bett. Timeout. Da ist einer richtig krank, die Missionssituation, die besondere Verheißung, auf Kranke werden sie die Hände legen. Und die werden gesund werden, Markus 16, Vers 18, all das jetzt im Hinterkopf. Aber der Mann natürlich, der Vater von diesem oberen Regierungsbeamten, war natürlich kein Christ. Er hatte natürlich ein Kerbholz voller Sünden, gehe ich mal von aus. Also das war jetzt nicht diese gereinigte, geklärte, mit Buße geordnete Lebenssituation. So, weiter in dieser Szene. Paulus ging zu ihm ins Zimmer, betete mit ihm und legte ihm die Hände auf. Da wurde der Kranke gesund. Jetzt kamen auch die anderen Inselbewohner, die an einer Krankheit litten, und alle wurden geheilt. Paulus legt dem Vater also die Hände auf. Macht er sich jetzt nicht irgendwie der Sünde von diesem Vater des Publius irgendwie teilhaftig? Ist das nicht gefährlich, das zu machen? Er wird gesund, die Missionssituation greift. Zurück zu 1. Timotheus 5, Vers 22. Teilhaftig von Sünden zu werden, wenn man Hände auflegt, das kann nicht damit gemeint sein. Das muss was anderes bedeuten und die NGÜ übersetzt die Passage dann in einer Richtung, wie sie ganz viele Ausleger verstehen und so verstehe ich sie auch. Da heißt es in der Übertragung in der NGÜ, lege niemanden, dem eine Aufgabe in der Gemeinde übertragen werden soll, Einsetzung den Dienst, vorschnell die Hände auf, sonst machst du dich mitschuldig, wenn er sich versündigt. Halte dich selbst rein von jeder Verfehlung. Hier ist also nicht Handauflegung in irgendeinem Sinne gemeint, sondern im Sinne der Einsetzung in einen Leitungsdienst. Darum geht es. Die Warnung des Paulus an Timotheus, jemandem die Hände nicht vorschnell aufzulegen, um sich nicht fremder Sünde teilhaftig zu machen, bezieht sich also sehr wahrscheinlich auf die vorschnelle Einsetzung in einen Dienst, einen Leitungsdienst, ein Amt oder wie immer man das bezeichnet. Wenn sich ein durch Handauflegung Beauftragter dann nämlich als unreif erweist, als ungeeignet oder ungeistlich, ist derjenige, der ihn eingesetzt hat, ja mitverantwortlich für den Schaden, der dann entsteht. In dem Sinne, wie es im 2. Johannes 10, da gibt es ja kein Kapitel, es gibt ja nur ein Kapitel, 2. Johannes 10, wie es der Apostel Johannes schreibt. Wenn also jemand zu euch kommt, der etwas anderes verkündigt als diese Lehre, dann nehmt ihn nicht bei euch auf und heißt ihn nicht willkommen. Christen haben eine Verantwortung, welche Lehre und welche Richtung in ihre Mitte kommt. Johannes sagt sogar, den nehmt nicht auf, den heißt nicht mal willkommen, dem gebt einfach keinen Raum. Wenn so ein Irrlehrer um die Ecke kommt, macht die Türen zu, schließt von innen ab. Ihr habt eine Verantwortung. Wenn der lehrt, dann wird er andere Leute in die Irre führen. Auch das ist ja ein großes Thema in den drei Johannesbriefen. So werden also Leiter und Leiterinnen unter Handauflegungen ihre Dienste eingesegnet. Das ist die Idee in 1. Timotheus 5, Vers 22. Und das soll er nicht zu schnell machen. Er soll gut überlegen, wen er einsetzt, wem er die Hände auflegt und damit diese Autorisierung vor der Gemeinde ausspricht. Wenn aber Hebräer 6, Vers 2 in diesem Pärchen Lehre von den Taufen, Handauflegung redet, meint sie vor allen Dingen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Hände auflegen, um erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist, um Charismen zu empfangen. Darum geht es bei diesem Punkt.